Sieben Wochen mit Gottes Wort, 32. Tag, Johannes 3, Vers 22. Bald darauf ging Jesus mit seinen Jüngern in das judäische Land. Er blieb mit ihnen dort und taufte. Auch Jesus taufte in Änon in der Nähe von Salim, denn dort gab es zahlreiche Quellen. Die Menschen kamen und ließen sich taufen. Johannes war nämlich noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Da gerieten die Jünger des Johannes mit einem Juden in Streit über die Reinigung von Schuld. Sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, da war ein Mann bei dir auf der anderen Seite des Jordan. Du selbst hast eine Bedeutung bezeugt. Der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm hin. Johannes antwortete: Kein Mensch kann sich irgendetwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Vielmehr habe ich gesagt, ich bin vor ihm hergesandt. Nur wer die Braut heiratet, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigam steht dabei. Er hört den Bräutigam vor Freude jubeln und freut sich mit ihm. Genau solche Freude erfüllt mich jetzt. Seine Bedeutung wird zunehmen, aber meine wird abnehmen. Wer von oben kommt, steht über allen. Wer dagegen von der Erde stammt, gehört zur Erde und spricht aus weltlicher Sicht. Er, der vom Himmel kommt, steht über allen. Was er dort gesehen und gehört hat, dafür tritt er hier als Zeuge auf. Aber niemand glaubt seiner Zeugenaussage. Wer auf das hört, was er bezeugt, bestätigt, was Gott sagt, das ist wahr. Der, den Gott gesandt hat, spricht die Worte Gottes. Denn Gott gibt ihm den Geist in seiner ganzen Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf den Sohn hört, wird das Leben nicht sehen. Dem Zorn Gottes entgeht er nicht. Kapitel 4. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er das Gebiet durchqueren, in dem die Samariter lebten. Unterwegs kam er nach Sychar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte: Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken. Ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus: Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nie mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann, denn fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt, aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus: Glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist, und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete, aber keiner fragte ihn: Was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten: Kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Inzwischen drängten ihn die Jünger: Rabbi, iss etwas. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Da fragten die Jünger einander: Hat jemand ihm zum Essen gebracht? Hat jemand ihm zu essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen: Es ist meine Nahrung, dass ich Gottes Willen erfülle und seine Werke vollende. Damit hat mich Gott beauftragt. Sagt ihr nicht auch, in 4 Monaten ist Erntezeit? Ich sage euch, macht die Augen auf und schaut euch die Felder an. Sie sind schon reif für die Ernte. Wer die Ernte einbringt, erhält seinen Lohn. Er sammelt die Frucht für das ewige Leben. So freut sich der, der sät, zusammen mit dem, der erntet. In diesem Fall trifft das Sprichwort zu: Einer sät und ein anderer erntet. Denn ich habe euch ausgesandt, um dort zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samariter aus dem Ort kamen wegen der Worte der Frau zum Glauben an Jesus. Denn sie hatte bezeugt: Er weiß alles, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn: Bleibe bei uns. So blieb er 2 Tage dort. Da kamen wegen seiner Worte noch viel mehr Menschen zum Glauben an Jesus. Sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter der Welt. Nach den 2 Tagen brach Jesus von Sychar nach Galiläa auf. Er selbst hatte ausdrücklich erklärt: Ein Prophet gilt nichts in seiner Heimat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer freundlich auf. Sie hatten alles miterlebt, was er während des Passafestes in Jerusalem getan hatte, denn sie waren auch dort gewesen. Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag schwer krank in Kapernaum. Der Beamte hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Da ging er zu ihm und bat: Komm nach Kapernaum und mach meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte erwiderte: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Jesus sagte zu ihm: Geh ruhig nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm gesagt hatte, und ging. Unterwegs kamen ihm schon seine Diener entgegen. Sie riefen: Dein Kind lebt! Der Mann erkundigte sich, seit wann es dem Jungen besser ging. Sie berichteten ihm: Gestern um die 7. Stunde hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, das war genau zu der Stunde, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten. Das war bereits das 2. Zeichen, das Jesus vollbrachte. Es geschah, als er von Judäa nach Galiläa zurückkam. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Gehalten: Es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt: Nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn: Wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt: Nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm: Du bist gesund geworden. Lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden: Es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Aber Jesus sagte zu ihnen: Mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Daraufhin waren die jüdischen Behörden umso fester entschlossen, Jesus zu töten, denn er hatte nicht nur den Sabbat missachtet, sondern auch Gott seinen Vater genannt. Damit hatte er sich Gott gleichgestellt. Jesus erwiderte auf die Vorwürfe der jüdischen Behörden: Amen, Amen, das sage ich euch. Von sich aus kann der Sohn nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut genauso auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn. Er zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Taten zeigen. Taten, über die ihr staunen werdet. Der Vater weckt die Toten auf und schenkt ihnen das wahre Leben. Genauso schenkt auch der Sohn das wahre Leben den Menschen, denen er es geben will. Der Vater verurteilt nämlich niemanden. Vielmehr hat er seine ganze richterliche Macht dem Sohn übergeben. Denn alle sollen den Sohn genauso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihm seinen Auftrag gegeben hat. Amen, Amen, das sage ich euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht vor Gottes Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, das sage ich euch, die Stunde kommt, ja, sie bricht schon an, da werden die Toten die Stimme des Gottessohnes hören, und diejenigen, die den Ruf hören, werden leben. Aus sich selbst heraus schenkt der Vater das wahre Leben. Genauso hat er es auch dem Sohn gegeben, aus sich selbst heraus das wahre Leben zu schenken. Er hat ihm auch die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Wundert euch nicht darüber. Es kommt die Stunde, in der alle Toten in ihren Gräbern seine Stimme hören. Sie werden alle herauskommen. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das ewige Leben zu empfangen. Die aber, die Böses getan haben, werden auferstehen, um verurteilt zu werden. Ich kann nichts von mir aus tun. Ich urteile so, wie ich es vom Vater höre. Und mein Urteil ist gerecht. Denn ich folge nicht meinem eigenen Willen, sondern dem Willen dessen, der mich beauftragt hat. Wenn ich als Zeuge für mich selbst auftreten wollte, wäre meine Aussage nicht glaubwürdig. Es gibt aber einen anderen, der als Zeuge für mich aussagt. Und ich weiß, dass seine Aussage über mich wahr ist. Ihr habt bei Johannes nachfragen lassen und er hat die Wahrheit bezeugt. Ich brauche aber keinen Menschen als Zeugen. Ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine hell leuchtende Lampe. Aber ihr wolltet euch nur ein paar Stunden lang an ihrem Licht erfreuen. Für mich spricht noch etwas, das bedeutender ist als die Aussage des Johannes. Es sind die Taten, die mir mein Vater übertragen hat, damit ich sie zu Ende bringe. Diese Taten, die ich vollbringe, sprechen für mich. Sie bestätigen, dass der Vater mich gesandt hat. Der Vater, der mich beauftragt hat, hat selbst als Zeuge für mich ausgesagt. Doch ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt niemals gesehen. Auch sein Wort bleibt nicht bei euch, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Heilige Schrift, weil er meint, durch sie das ewige Leben zu haben. Tatsächlich ist sie mein Zeuge, doch er wollt nicht zu mir kommen, um das ewige Leben zu haben. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Vielmehr kenne ich euch und weiß, dass ihr keine Liebe zu Gott in euch habt. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Auftrag kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr überhaupt zum Glauben kommen? Es geht euch doch nur darum, dass einer vom anderen geehrt wird. Aber ihr strebt nicht nach der Ehre, die nur der einzige Gott schenken kann. Ihr braucht nicht zu denken, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Es ist vielmehr Mose, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch an mich glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben?